41,1 Millionen Menschen in Deutschland tragen eine Brille. So ab 16 Jahre. Das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung, nämlich 67%. Alle, die keine Brille tragen, ihr seid eine Minderheit. Tröstet euch, euch geht's gut. Ohne Brille können wir, also die wir eine Brille tragen, nicht richtig sehen. Man kann nicht lesen, man kann nicht Auto fahren oder man sieht verschiedene Sachen nur verschwommen, schemenhaft. Bei mir trifft alles zu. Aber was ist, wenn man trotz Brille und hundertprozentiger Sehkraft trotzdem nichts erkennt? Dann ist man nicht unbedingt blind. Aber man erkennt nicht, weil man das Gesehene nicht versteht. Wer hat nicht schon mal ein Bild von seinen Kindern in der Hand gehalten und hat nicht erkannt, was da drauf ist, weil er es falsch rumgehalten hat? Es soll Maler geben, die verdienen so ihr Geld. Ein anderer Grund, wieso wir etwas nicht erkennen, ist völlige Dunkelheit. Wenn es dunkel ist, sieht man einfach nichts. Aber der Blick kann auch getrübt sein, weil man wie durch einen Nebel sehen muss. Oder nicht nur wie durch einen Nebel, weil man durch Nebel sehen muss. Das werden wir wohl morgen sehen, wenn es so geregnet hat und morgen die Sonne wieder scheint oder morgen früh. Denn Nebel behindert auch die Sicht. Oder man hat in die Sonne geschaut und ist erst einmal geblendet. Obwohl wir den Schein der Sonne ja gebrauchen, um oder andere Lichtquellen, um überhaupt etwas zu sehen. Aber eine Blendung kann das Sehen sehr stark beeinträchtigen. Besonders, wenn alles dunkel ist. Dann brauchen wir Licht, einen Scheinwerfer zum Beispiel, um alles zu erhellen. Aber wenn dieser Scheinwerfer direkt auf deine Augen gerichtet ist, dann siehst du erstmal gar nichts mehr. Aber heute geht es um eine Blendung, die nicht die Augen betrifft, sondern das Herz. Sie betrifft das Herz und unseren Geist, unseren Verstand, wenn wir so wollen. Diese sind oft von der irdischen Pracht so in den Bann gezogen, dass sie denjenigen, der diese Pracht ermöglicht hat, gar nicht erkennen. Und daraus folgt möglicherweise, wie in unserem heutigen Text, Ungehorsam mit weitreichenden Folgen und nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für andere in ihrer Umgebung. Um den Text heute, da es heute ein längerer Text ist, besser zu verstehen, werde ich nur immer die Verse zu dem Punkt lesen, wie ich ihn vortragen werde. Hören wir also erst einmal Esther 1, die Verse 1 bis 8. Esther, Kapitel 1, 1 bis 8. Und es geschah in den Tagen des Ahasveros, desselben Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte, in jenen Tagen, als der König Ahasveros in der Königsburg Susan auf seinem königlichen Thron saß, im dritten Jahr seiner Regierung, da veranstaltete er für alle seine Fürsten und Knechte ein Festmahl, wobei die Gewaltigen von Persien und Medien, die Edlen und Obersten seiner Provinzen vor ihm waren. Als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreichs und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage zur Schau stellte, nämlich 180 Tage lang. Und als diese Tage vollendet waren, veranstaltete der König ein Festmahl für das ganze Volk, das sich in der Burg Susan befand, für die Großen und die Kleinen, 7 Tage lang im Hof des Gartens beim königlichen Palast. Da waren feine Vorhänge aus weißem Linnen und blauem Purpur mit Schnüren aus feinen weißen Leinen und rotem Purpur an silbernen Ringen und Säulen aus weißem Marmor aufgehängt. Goldene und silberne Ruhelager standen auf einem Steinpflaster aus grünem und weißem Marmor, Perlmutter und dunklem Marmor. Und man reichte die Getränke aus goldenen Gefäßen und die Gefäße waren voneinander verschieden und königlichen Wein gab es in Menge, nach der Freigebigkeit des Königs. Und das Trinken war der Verordnung gemäß ohne Zwang. So hatte der König allen Vorstehern seines Palastes befohlen, dass man jedermann machen ließe, wie es ihm gefiele. Diese einleitenden Verse bilden einen Rahmen zu diesem Esterbuch, von dem wir wissen, dass der Name Gottes verborgen bleibt. Gottes Reich, Gottes Thron werden ebenso wenig genannt. Wir lesen eigentlich nichts von Gott, könnte man meinen. Wenn das Wort Gottes nicht von seinem Heiligen Geist, dem Schreiber, eingehaucht worden wäre, könnte man zu dem Eindruck kommen, das Buch gehört nicht in die Bibel. Das ist aus Versehen da reingekommen, um eine schöne Geschichte zu erzählen. Vielleicht, weil es apokryph ist, das heißt, schön zu lesen, aber nicht der Bibel gleichzusetzen, wie Luther es einmal definierte. Aber das Buch Ester gehört zum Alten Testament, zu der jüdischen Schrift, den Ketumin und den Rollen. Ich habe jetzt den anderen Ausdruck habe ich jetzt nicht. Und es wird auch zu gewissen Festen, zum Beispiel dem Purimfest, gelesen in den Synagogen. Ganz anders ist aber in diesem Buch der Name Ahasveros. Dieser Name wird 28 Mal genannt in den 10 Kapiteln. Zum Vergleich, in den 10 Kapiteln des Buches Esra wird der Name Gottes als Herr auch 28 Mal genannt. Einmal sogar Ahasveros. Bei Esther finden wir den Namen Gottes nicht, aber sehr oft den Namen Ahasveros. In Esther scheint es nicht in erster Linie um den Gott, den König aller Könige, sondern um diesen irdischen König zu gehen. In diesem ersten Kapitel wird er außer in Vers 6 in jedem Vers genannt. Können wir nachprüfen. In jedem Vers wird einmal Ahasveros oder König genannt. Ahasveros Glanz, er blendet direkt seine Präsenz. Und das ist auch mein erster Punkt. Dieser Glanz stand den Menschen beständig vor den Augen. Das führte nicht unbedingt dazu, dass ihm alle bedingungslos gehorchten, wie wir später noch sehen werden. Die Juden in Susa, wie alle anderen in Susa, hatten beständig diesen Reichtum und diese Pracht Ahasveros vor Augen. Dazu kam die Freigebigkeit des Königs. Er machte nicht nur den Großen und Hohen seines Reiches ein Fest, sondern auch den Kleinen, bis zu den Kleinen, dem ganzen Volk, der ganzen Bewohnerschaft dieser Königsstadt. Natürlich konnten nicht alle aus Persien jetzt nach Susan kommen, dann wäre die Stadt untergegangen. Aber immerhin, für diese Königsstadt machte er ein 7-tägiges Fest in seinem Palast, nicht nur einfach auf den Straßen. Und das beeindruckt auch die Juden. Sie waren davon geblendet und hatten keine Augen mehr für den wahren König. Sie sahen nicht mehr den, der Xerxes den Ersten, also Ahasveros, auf den Thron gehoben hatte. Dabei hat circa 50 Jahre, bevor Ahasveros König wurde, jemand ihn schon in seiner Person, wenn auch nicht mit Namen, angekündigt. Im Buch Daniel, Kapitel 11, verkündet ein Engel Daniel, dass der vierte König nach Darius dem Meder reicher sein wird als alle anderen vor ihm. Und das traf auf Ahasveros zu. Sein Weltreich hatte 7 Provinzen mehr als das seines Vaters und es war nie größer. Danach wurde es nur noch kleiner. Sein Reichtum war legendär, wie man ja auch an der Aufzählung in Vers 6 lesen können. Blauer Purpur, rote Purpurfäden, goldene und silberne Ruhelager und so weiter. All das war jetzt auch dem Volk zugänglich. Und wer schon einmal ein Schloss besichtigt hat von innen, kann man ja in Deutschland verschiedene, der wird auch das edle Mobiliar bewundert haben. Zum Beispiel Stühle mit schönen Schnitzereien drumherum, mit rotem Sand bezogen. Aber bewundern durfte man sich draufsetzen? Nein, Sie waren keine Ruhelager, sie waren nur zum Bestaunen. Das alles konnten die Israeliten sehen. Aber den, der dies dem Ahasveros ermöglichte, erkannten sie nicht. Sie waren verblendet, blind von dieser Macht, von diesem Prunk dieses irdischen Herrschers, dass sie den Herrscher über Himmel und Erde nicht mehr sahen, nicht mehr genau erkannten. Und genauso sind auch die Menschen heute verblendet. Nicht unbedingt von Macht und Prunk eines Einzelnen, sondern es gibt heutzutage anderes, was die Massen bewegt. Wichtige Sportereignisse, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, bei denen Athleten ihre Fähigkeiten zeigen und die Menge ist begeistert. Das musst du gesehen haben. Und wenn du das nicht gesehen hast, hast du was verpasst. Und diese Ereignisse, sie sind überall ohne großen Aufwand zu sehen, im Fernsehen. Und nicht nur im Fernsehen. Am Strand kannst du an deinem Tablet das alles nachverfolgen. Kein Problem. Man ist von dieser Leistungsfähigkeit dieser Sportler begeistert. Aber nicht nur Sportler und ihre Tätigkeiten kann man beobachten. Heute gibt es Reality-TV. Da kann man Familien beobachten, die hohen und schönen, wie sie sich nennen, und sehen, wie sie leben in ihrem Reichtum, wie sie mit dem Erfolg in ihrem Leben umgehen. Aber nur der Glaube erkennt und anerkennt den, der dies alles möglich gemacht hat, der den Sportlern und Künstlern und allen anderen ihre Talente gab, dass sie überhaupt ihre außergewöhnlichen Tätigkeiten ausüben können, der den Reichen ihren Reichtum ermöglicht hat, dass sie wiederum andere durch ihre großzügigen Spenden daran teilhaben lassen. All dies ist doch nur durch Gott möglich, weil es von ihm kommt. Alle irdische Pracht, aller irdischer Reichtum, ja sogar alle Freigebigkeit kommt von Gott. Er setzt die Mächtigen ein und er gibt die Fähigkeiten. Aber eben allein der Glaube erkennt das auch als Werk Gottes an. Wie oft habe ich schon Kollegen die Frage gehört, was hat denn Gott schon für mich getan? Ja, was? Es fehlt die Erkenntnis, dass man gesund ist, dass man arbeiten kann, dass es Ärzte gibt, die Krankheiten heilen können, wenn auch nicht alle, dass wir zumindest in Deutschland ein Gesundheitssystem haben, das die Kosten übernimmt. Jede notwendige Behandlung brauchen wir nicht aus eigener Tasche bezahlen. Und vieles mehr. Und dabei haben Sie und die wenigsten von uns etwas dazu beigetragen. Die Weichen für unsere Freiheit, für das Gesundheitssystem, für das Schulsystem wurden doch schon viel früher gestellt. Also ziemlich weit vor meiner Geburt. Ich musste nicht vor Krieg fliehen. Ich musste nicht in ein anderes Land, dessen Sprache ich nicht kenne, auswandern, um Geld für meine Kinder zu verdienen oder sie in Sicherheit zu wissen. Ich werde auch nicht wegen meiner politischen oder religiösen Ansichten meines Glaubens verfolgt. Hab ich mir das zugeteilt? Nein. Das alles hat mir einer ermöglicht und das ist Gott, der Allmächtige. Er hat mir das geschenkt. Es ist nicht mein Verdienst. Und der Glaube erkennt, dass Gott in seiner Vorsehung Weltreiche entstehen lässt, er sie mächtig werden lässt, aber diese Reiche auch wieder untergehen, wenn er es will, so wie es mit dem Perserreich geschehen ist. Ebenso erkennt der Glaube, dass Wohltäter eben nichts zu geben hätten, wenn in ihnen dieses nicht von Gott zugekommen wäre. Ich habe von einem Verleger in der Schweiz, ich kenne leider seinen Namen nicht und ich finde auch nicht mehr die Geschichte, aber ich weiß, dass es sie gegeben hat, der ist zum Glauben gekommen. Der hatte guten Umsatz mit seinem Verlag und wollte seinen Gewinn gerne weitergeben. Er wollte etwas unterstützen im Reich Gottes. Erst wollte er predigen und hat deswegen Ausbildungen besucht. Aber das Predigen war wohl doch nicht seins. Dann hat er Prediger und Missionare unterstützt, von seinem Gewinn. Nicht, er hat das dabei nicht an Investitionen in seine Firma gespart, sondern das, was er aus dieser Firma herausgeholte, was ihm als Lohn sozusagen zustand. Und er hat als Zeugnis gesagt, es wurde nicht weniger. Sein Umsatz erhöhte sich, sein Gewinn wurde mehr. Und er konnte noch mehr Prediger, noch mehr Missionare unterstützen und hat damit mehr erreicht, als wenn er selber gepredigt hätte von der Kanzel. Gott schenkte ihm dies, denn er hat eigentlich nicht viel mehr getan. Die Pracht und Macht des Ahasveros hat die Juden beeindruckt und blind gemacht für ihren Gott, für ihre Berufung, diesen Gott zu ehren. Sie bekannten zwar Gott noch mit dem Mund, aber eben nicht mehr mit dem Herzen. Denn sie sahen den Gott Israels nicht mehr in der Pracht, die Gott eigentlich haben sollte. Und darum blieben viele in Susan. Sie hatten ihren Platz gefunden, haben vielleicht sogar Karriere gemacht, wie Mordekai, der im Tor saß, sozusagen, was dem heutigen Stadtrat entspricht. Dabei hätte ihnen der Ort schon zu denken geben müssen, denn in Susa hatte Daniel eine Vision. Und davon möchte ich uns jetzt lesen. Daniel Kapitel 8, die Verse 3 bis 7. Daniel 8, 3 bis 7. Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe da, stand vor dem Fluss ein Widder. Der hatte zwei Hörner und beide Hörner waren hoch. Aber das eine war höher als das andere und das höhere war zuletzt emporgewachsen. Ich sah, wie der Widder gegen Westen, Norden und Süden stieß, und kein Tier konnte vor ihm bestehen, und niemand konnte aus seiner Gewalt erretten, sondern er tat, was er wollte, und wurde groß. Während ich nun Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock vom Westen her über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen, und er kam zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Und ich sah, wie er nahe an den Widder herankam und sich erbittert auf ihn warf und den Widder schlug und ihm seine beiden Hörner zerbrach. Und der Widder nicht stark genug war, um ihm standzuhalten, warf er ihn zu Boden und zertrat ihn. Und niemand rettete den Widder aus seiner Gewalt. Daniel verstand diese Vision nicht, aber der Engel Gabriel erklärte es ihm, dass er es eindeutig verstehen konnte, und wir natürlich auch. Ein paar Verse später, die Verse 15 bis 27, ich will sie jetzt aber nicht vorlesen. Als Daniel diese Prophetie bekam, 550, 549 vor Christi, da gab es noch kein medopersisches Reich von dieser Größe. Ein Reich, das sich über Kontinente erstreckte. Circa 10 Jahre später fiel Babylon, denn das war ja das Reich, als Daniel diese Vision bekam, in dem Daniel ja auch einen hohen Posten belegte. 10 Jahre später fiel Babylon an die Medoperser. Und noch später wurde dann Ägypten von den Medopersern und weitere Teile Ostafrikas erobert. Der Widder, er stieß nach Westen und nach Süden und nach Norden. Bevor dieses Reich bestanden hat, da hat Gott Daniel den Aufstieg dieses Reiches schon gezeigt. Zu einer Zeit, als Babylon noch die Großmacht in der Gegend war. Die zwei Hörner, Medo und Persien. Sie haben geteilte Macht gezeigt. Und Gott zeigte aber auch dem Daniel den Untergang. Persien eroberte alles bis zu diesem Zeitpunkt, als Ahasveros gegen Griechenland verlor. Denn das war der Widder. Können wir auch aus diesen Versen 15 bis 27 entnehmen. Ein Land nicht mal halb so groß wie Ägypten. Ein Klecks auf der Landkarte des großen Persiens. In lauter kleine Stadtstaaten noch aufgeteilt. war siegreich gegen diese Großmacht Persien. Aber es dauerte eben, bis Griechenland so weit war, nämlich nochmal 200 Jahre und ein bisschen mehr. Und dann nur in 13 Jahren eroberte Alexander der Große Persien. 13 Jahre, eine recht kurze Zeit für 4000 Kilometer Gebiet, das man durchgehen musste. Die Macht und der Reichtum Ahasveros, Xerxes des Ersten, verblendete die Israeliten, die im Exil blieben, obwohl bereits alles angekündigt war. Der Fall Persiens war beschlossene Sache vor Gott. Und die Prophetien Daniels hatten sich doch erfüllt. Zum Beispiel der Wahnsinn Nebukadnezars, der wie ein Tier hauste und dann doch wieder in seine Königsherrschaft eingesetzt wurde. Belsatzers Tod und ebenso die Besteigung des babylonischen Throns genau in dieser Nacht. Und zwar durch die Meder und Perser. Ein Jahr später wurde das Gebot erlassen, dass die Juden und alle anderen wieder in ihr Land zurückkehren durften. Das war bei Jeremia angekündigt. Und Daniel hatte dafür gebetet, als er gesehen hat, dass die Zeit dafür reif war. Alle konnten diese erfüllten Weissagungen erkennen, sogar erleben, aber viele waren auch durch den Reichtum des Ahasveros, des Perserreiches, so geblendet, dass sie das Ende nicht für wahr hielten. Alle konnten mit Zerubabel und Esra und auch alleine zurück in das Land ihrer Väter zurückziehen. Aber einige, vielleicht auch viele, blieben zurück. Und das nicht nur, weil sie zu alt oder zu krank für diese beschwerliche Reise waren. Denn sie hatten ihr Auskommen dort, wo sie waren. Sie waren nicht bereit, ihren Komfort aufzugeben, kamen nicht den Willen Gottes nach, den Tempel in Jerusalem, das völlig zerstört dalag, wieder aufzubauen. Aber es ist nicht entscheidend, an Gott zu glauben, sondern Gott zu glauben. Haben wir das verstanden? Nur an Gott zu glauben, das reicht nicht aus. Das tun die Dämonen auch. Aber Gott zu glauben und dann zu tun, das ist das Entscheidende. Glauben heißt nämlich auch Vertrauen. Vertrauen, so wie Friedrich Bonhoeffer, als er den Tod im Konzentrationslager vor Augen hatte. Da hat er gesagt, Gott erfüllt nicht alle meine Erwartungen, aber alle seine Verheißungen. Und das tut Gott auch. Das tut er jetzt wie damals. Bist du bereit, deine Komfortzone zu verlassen, um Gottes Willen zu erfüllen? Dich auf seine Verheißungen zu verlassen? Oder willst du es mit eigener Kraft schaffen? Auch wenn deine Zukunft anders als gemütlich aussieht? Oder handelst du wie Vasti, die auch geblendet war, aber nicht nur durch Ahasveros, sondern durch ihre Stellung, die sie am Hof hatte, durch das, was er ihr ermöglicht hatte. Wir lesen den zweiten, kommen zum zweiten Teil. Vastis Ungehorsam. Esther 1, 9 bis 12 möchte ich jetzt noch lesen. Auch die Königin Vasti veranstaltete ein Festmahl für die Frauen im königlichen Palast, der dem König Ahasveros gehörte. Und am siebten Tag, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, befahl er Mehuhan, Bista, jetzt muss ich erstmal in die Bibel gucken, weil das hier ein bisschen schlecht geschrieben ist, Harbona, Bigta, Abgata, Seta und Karkas, den siebenten Kämmerern, die vor dem König Ahasveros dienten, die Königin Vasti mit der königlichen Krone vor dem König zu bringen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war von schöner Gestalt. Aber die Königin Vasti weigerte sich, auf den Befehl des Königs hinzukommen, den er durch seine Kämmerer gegeben hatte. Da wurde der König sehr zornig und sein Zorn entbrannte in ihm. Der Name Vasti bedeutet die Beste oder die Schöne. und Vashti war Ahasveros Lieblingsfrau. Sie hatte eine starke Stellung am Hofe, so dass sie ein Fest geben konnte. Aber und verscherzte man es sich mit ihr, dann konnte es auch bedeuten, dass die eigene Karriere ein jähes Ende finden konnte. Vielleicht sogar das eigene Leben. Xerxes der Erste, Ahasveros, war aber nicht für seine überlegten und abgewogenen Handlungen berühmt, sondern galt als launenhaft und jähzornig und grausam. Es war im Orient durchaus üblich, dass Männer und Frauen getrennt feierten. Es ist offensichtlich nicht erst Sitte des Islams, dass in Persien Frauen und Männer getrennt wurden. Wir sollten aber auch bemerken, dass ausdrücklich darauf hingewiesen wird, wem der Palast gehörte, nämlich Ahasveros. Vashti hatte eigentlich nichts, aber auch sie war verblendet, aber diesmal nicht durch den Glanz Ahasveros, sondern durch den eigenen Glanz, den sie innehatte, den ihre Stellung am Hofe mit sich brachte und was eben zu diesem Ungehorsam gegenüber dem Befehl des Königs führte. Als das Fest dem Ende zuging, dem letzten Tag, da wollte Ahasveros auch sie vorführen. In Vers 11 wird zweimal ihre Schönheit hervorgehoben. Obwohl es eigentlich so sein sollte, dass Mann und Frau in der Ehe Freud und Leid teilen, hat man doch eher den Eindruck, dass nicht Ahasveros das Anliegen der Freude war, bei Vashti zu steigern, sondern etwas ganz anderes. Vashti sollte in vollem Ornat mit königlicher Krone geschmückt vor dem König antreten. Um sie zu holen, wurden nicht einfach ein Diener geschickt, sondern die Kämmerer. Andere Übersetzungen sprechen von Eunuchen. Kämmerer, Eunuchen, hatten ein hohes Amt in den Königreichen des Orients. Das entsprach schon mal dem Rang eines Ministers. Das waren also nicht irgendwelche Diener, die man ganz einfach austauschen konnte. Ahasveros schickte also 7 Kämmerer los, um seine Frau vor ihn zu bringen, um ihre Schönheit zu präsentieren. Der König hat es höchst amtlich gemacht, um seine Frau vor ihn zu bringen. Das war nicht nur ein bloßer Wunsch, sondern es war eine Pflichterfüllung, die Vashti auferlegt wurde. Nicht der Wunsch, die letzten Stunden nochmal mit ihm zu verbringen an diesem großartigen Fest. Ahasveros wollte sie zur Schau stellen. Stolz ihre Schönheit den Anwesenden zeigen. Seht her, was mir gehört. Er hat sie wie seinen Besitz behandelt. Und das ist auch ein starker Hinweis darauf, dass Vashti eben nicht die Hauptfrau war. Wäre sie die Hauptfrau, und ich habe das letztens schon erwähnt, hätte sie aus einer Familie des Hochadels sein müssen. Und die Geschichtsbücher schreiben, dass die Hauptfrau von Xerxes dem I., Ahasveros, Amestris hieß. Und sie war die Mutter des Thronfolgers Artaxerxes. Laut Ktesias, einem Arzt und Historiker, der im 4. und 5. Jahrhundert gelebt hat, sei Amestris auch sehr ausschweifend gewesen und grausam. Auch ihr Vater war nicht ohne, denn er war die treibende Kraft bei dem Staatsstreich gegen seinen Vorgänger gegen einen Vorgänger von Xerxes. Da wurde dann auch schon mal jemand ermordet. Darum hätte der König, auch angetrunken wie er war, sicher nicht so mit ihr verhandelt. Er hätte sich nicht so benehmen können, der Amestris gegenüber. Aber eine Nebenfrau, da war das etwas anderes. Die wohnten auch schon mal Getränkelagen bei. Aber nun geschah etwas, womit keiner gerechnet hatte. Vashti verweigerte Ahasveros, dem Herrscher über ganz Persien, 44% der Weltbevölkerung, den Gehorsam. Eine Frau verweigert diesem mächtigen König den Gehorsam. Wie geht sowas? Warum sie dem Befehl nicht nachkam, schreibt die Bibel nicht. Wir können da nur Vermutungen darüber anstellen. Aber dass sie es tat,
Das war ein Skandal höchsten Ausmaßes. Es war ein offizieller Befehl des Königs, von den höchsten Beamten überbracht, 7 an der Zahl. Da konnte man sich nicht herausreden, etwas falsch verstanden zu haben. War Vasti mutig oder übermütig, weil sie hohes Ansehen bei dem König als Lieblingsfrau genoss, dass sie den Befehl missachtete? War ihr nicht klar, mit wem sie es zu tun hatte? War sie verblendet durch ihre Stellung und ihr Ansehen bei Hof, das sie als Frau des Königs hatte? Aber der König ging nicht einfach darüber hinweg. Er regierte zwar über fast die Hälfte der Menschheit, aber er selbst konnte sich nicht beherrschen. Genusssucht, Selbstliebe, Stolz und Zorn waren seine Herren. Kommt uns das bekannt vor? Genusssucht führte zu diesem Gelage. Sein Narzissmus, seine Selbstliebe wollte zeigen, was er hatte, einschließlich der Schönheit seiner Lieblingsfrau. Sein Stolz ließ ihn zornig werden. Und den Zorn bekamen andere schon wegen geringfügigerem als einer Befehlsverweigerung zu spüren. Einem Gastgeber, der ihn durch eine Bitte erzürnte, bestrafte er dadurch, indem er dessen Sohn tötete. Gerhard Meyer schreibt: Wer nicht vom lebendigen Gott regiert wird, der wird von solchen Mächten regiert. Und in Sprüche lesen wir, Kapitel 20, die ersten beiden Verse. Der Wein macht zum Spötter, das starke Getränk macht wild, und keiner, der sich damit berauscht, wird weise. Der König ist zu fürchten wie ein brüllender Löwe. Wer sich seinen Zorn zuzieht, verwirkt sein Leben. So wie in Vers 11 Vastis Schönheit betont wird, so wird in Vers 12 Ahasveros Zorn hervorgehoben. 2-mal wird sein Zorn genannt. Er wurde sehr zornig. Und diesen Zorn sollte Vasti auch zu spüren bekommen. Wer mehr über Zorn erfahren möchte, der sollte sich noch einmal die Predigten von Andreas anhören, vom 26.06.22 und 10.07. dieses Jahres. Und welche Auswirkungen dieser Zorn jetzt auf Vasti hat, das hören wir auch nächste Woche. Das würde sonst zu lange dauern. Dieser letzte Tag des Festes wurde zu einem Skandal. Ahasveros war von seiner Genusssucht und Selbstliebe so verblendet, dass ihm das Ansehen, die Ehre Vastis völlig egal war. Er wollte sich präsentieren auf Vastis Kosten. Aber sie spielte nicht mit. Und das war ein Schlag ins Gesicht. Er war unumstritten der Herrscher über Ägypten und Babylon. Er hatte Babylon in die Knie gezwungen, als sie wieder einen Aufstand probten. Aber seine Frau, seine Nebenfrau, widersetzte sich ihm. Der Herrscher über das Reich Persien und Medien bemerkte nicht, was ihn beherrschte. Eigenliebe, Genusssucht, Stolz, Zorn. Zu diesen Herrschaften können wir auch Habgier, Geiz, Trägheit und andere ähnliche Sünden zählen, die andere Menschen als ihre Herren haben. Diese Herrscher sind Diktatoren, ohne dass wir es uns bewusst sind. Doch auch sie müssen sich dem allmächtigen Gott unterordnen, wenn du dich diesem wahren Herrn unterordnen willst. Du brauchst nur Ja zu Gott sagen, ihn in dein Leben lassen und sich seiner Führung anvertrauen. Wie Martin Luther sagte, der Mensch wird entweder von Gott geritten oder von dem Teufel. Der Teufel will uns glauben machen, dass alles, was wir tun, richtig ist. Ob es uns persönlich auch nicht gefällt oder auch nicht gefällt. Aber es ist richtig. Was du tust, ist immer richtig. Gott aber reinigt unsere Augen, dass wir die Auswirkung unseres Tuns auch erkennen können. Dass wir von Grund auf böse sind und den Tod verdient hätten und haben. Doch Gott zeigt uns auch die Lösung, die Vergebung in Jesus Christus. Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser Vers muss uns in Fleisch und Blut übergehen. Wenn du auch nicht weißt, wo er in der Bibel steht, du darfst nicht vergessen, dass Gott zu all seinen Verheißungen steht, auch zu dieser. Und er erfüllt die Verheißungen, nicht du. Du darfst zusehen, darfst daran teilhaben, darfst dich darüber freuen. Und das sollen wir ja auch. Die Bewohner Susans, Perser, Meder, Juden, alle sahen diesen Ahasveros vor ihren Augen. Aber sie sahen nicht den Herrn hinter diesem irdischen König. Sie waren so geblendet von der Freigebigkeit, von der Pracht, von der Macht, so wie sich auch Menschen heute noch blenden lassen von Äußerlichkeiten, von dem Glitzer und Glamour dieser Welt in unseren Breitengraden. Aber auch diese Welt wird untergehen. Denn so können wir es auch in der Bibel lesen. Aber es sind nicht nur die Äußerlichkeiten und Verlockungen dieser Welt, die unseren Blick von Gott weglenken. Es ist auch der Herr, von dem wir uns regieren lassen, weil er unserer alternden Natur Recht gibt. Wo wir im Unrecht sind, sagt der Teufel, du bist im Recht. Gott ist bei uns, auch wenn wir ihn nicht sehen. Er will dich als sein Kind annehmen, wenn du ihn als deinen Herrn annimmst. Lass dich nicht von dieser Welt blenden, sondern vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen Wegen, auf all deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Das wollen wir als Botschaft mitnehmen. Amen. Wir sind zum Schluss unseres Gottesdienstes gekommen. Wir sind alle herzlich zu Kaffee und Kuchen noch eingeladen. Und ich werde dann noch zum Schluss beten und danach hören wir noch ein Lied. Wollen wir noch einmal aufstehen? Ja, großer Gott, du bist die wahre Herrlichkeit und alle Pracht kommt von dir. Alles Schöne, was wir sehen, hast du geschaffen, hast du ermöglicht. Und das Schönste, das dürfen wir einst sehen, wenn wir deine Kinder sind, nämlich dich. Diese Herrlichkeit wird alles überstrahlen und dafür danken wir dir. Hilf uns, dass wir uns nicht verblenden lassen von dem, was hier auf Erden ist, sondern dass wir auf dich schauen. Und wenn wir in dieser Welt verblendet werden, dass wir uns von dir die Augen reinigen lassen, dass unser Herz wieder auf dich ausgerichtet ist, dass wir deinen Willen tun. Prüfe du uns, wie wir es meinen, und richte uns aus. Reinige uns, denn wir bedürfen deiner Reinigung immer und immer wieder. Und wir danken dir, dass du es tun wirst, weil du es verheißen hast. Lob, Ehre und Anbetung sei dir immer wieder aufs Neue gebracht. Jetzt und in Ewigkeit. Amen.